Herzlich willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Sven Knebel. Sven ist IFBB Bodybuilder, Braungurt im Judo, macht seit 20 Jahren Krafttraining und nimmt seit 13 Jahren an Bodybuilding-Wettkämpfen teil. Sven und ich arbeiten mittlerweile seit 5 Jahren zusammen und er hat in dieser Zeit zwei der populärsten Before- und After-Transformationen produziert. Wir sprechen über Svens Training, Svens Ernährung, seine bisherige Karriere im Bodybuilding und über Kraftsport im Allgemeinen. Viel Spaß bei der Episode. Sven, hallo. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi Wolfgang.
Ich habe vorher nachgeschaut in den E-Mails, das erste Mal, dass du hierher gekommen bist, war 2015.
Ja, das ist schon ein bisschen her, das stimmt, ja.
5 Jahre. Aber du trainierst schon seit 20.
Ja, ich habe mit 18 angefangen. Ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus dem Judo. Also mein Papa ist natürlich Judo-Lehrer. War dann klar, dass ich natürlich auch Judo mache. Und da war ich immer ziemlich leicht und ziemlich schmächtig sogar. Da war das so, dass wir unsere Kampfgruppe oder unsere Kampfklasse haben wir öfters Punkte bekommen, weil die Gegner keinen stellen konnten in meiner Gewichtsklasse, weil ich so leicht war. Und das weiß ich nicht mehr. Also am Ende war ich dann noch bis 45 Kilo war so meine...
Auf welche Größe? So groß wie jetzt?
Nein, ein bisschen kleiner.
Was bist du jetzt?
1,74 laut Ausweis. Real Life 1,72, glaube ich.
Das heißt, damals warst du knapp 1,70 Meter, 45 Kilo?
Sowas, ja.
Jetzt heute, das ist dein All-Time-High, was Gewicht angeht. 112,8.
Ja, genau. So schwer war ich bis jetzt noch nie.
Das ist fast verdreifacht, das Gewicht.
Ja, stimmt. Ein bisschen fehlt noch. Müssen wir noch dran arbeiten.
Gute 20 Jahre Training.
Ja, wie gesagt, durch Judo, weil ich halt immer ein bisschen schwächer war. Und dann habe ich da ein bisschen angefangen. Mein Papa hat damals auch ein bisschen Kraftsport gemacht. Und dann hat sich Judo aber eigentlich erledigt gehabt, weil wir auf keine Wettkämpfe mehr sind. Wir waren früher so ein Wettkampfteam, hat sich dann aber zerschlagen. Dann habe ich noch ein bisschen Jutsu und WT gemacht. Das hat mir aber alles nicht so gefallen. Am Schluss bin ich dann am Eisen hängen geblieben sozusagen und habe dann richtig trainiert. Ja.
Also mit 18 das erste Mal im Gym und dann mal so ein bisschen hier und da. Weißt du noch, was die ersten Trainingspläne waren, was du trainiert hast?
Oh, die waren...
Maschinen, freie Gewichte?
Viel Maschinen. Das war von der Trainerin, das weiß ich noch. Das war dieses typische 3 Sätze, 15 Wiederholungen, irgendwas machen. Am besten alle Maschinen durch. Und da hatte ich das Glück, da waren dann, so ein bisschen fortgeschrittene Leute. Einer davon hat auch so ein bisschen Powerlifting in die Richtung gemacht. Und die haben mir dann Kniebeugen gezeigt. Also ich habe, wo ich angefangen habe mit Training, ab der zweiten, dritten Woche, sowas ungefähr, habe ich schon angefangen zu beugen. Damals noch mit Besenstiel für die Technik und Kreuzheben.
Okay.
Ja, die haben mir das beigebracht.
Wie war die Kniebeugenausführung?
Am Anfang, gut. Ich war relativ leicht beweglich, bin gut runtergekommen. Ich denke, das kommt vom Judo, vom Kampfsport her noch.
Das heißt, die haben damals schon eine Kniebeuge gezeigt, komplett runter?
Ja, ganz tief.
Ich kann mich erinnern, als mir das erste Mal eine Kniebeuge gezeigt wurde, das war an der Multipresse und nur bis zur Hälfte, das wäre sicherer.
Das hat die Trainerin dann gesagt, wo sie gesehen hat, wie ich trainiert. Sie hat gesagt, das ist ein bisschen tief, das ist nicht so gut für die Knie. Und die Jungs haben gemeint, nein, ich soll ruhig ganz runter, das ist okay. Je tiefer, desto besser, ja. Und so fing das dann alles an, so mit den. Also ich habe schon von Anfang an relativ viel so Grundübungen gemacht. Bis auf Bankdrücken, das hat mir nicht Spaß gemacht. Darum habe ich so eine schlechte Brust.
Ah, Bankdrücken läuft auch. Du hast auch einen neuen Rekord aufgestellt, das 140 für 5.
Jetzt ja, jetzt läuft's. Früher nicht.
Weißt du noch, wann hast du dann Vollzeit angefangen, sodass du wirklich das Krafttraining ernst genommen hast?
Vom Alter kann ich es gar nicht sagen. Also,
Anfang 20?
Sowas, ja. Dann fing ich halt an, mich dafür zu interessieren. Da gab es damals, oder vielleicht gibt es ja noch, den Novagenics Verlag, oder wie der hieß.
Die Bücher.
Genau. Und da ging es dann los. Dann habe ich Bücher gekauft. Ne? Und da habe ich die Bücher durchgelesen, auch über Ernährung alles und halt viel selber probiert. Ne? Und die erste Pläne, wo ich mir selber gemacht habe, das waren damals vom Heavy Duty Journal von Mike Menzer. Das nachtrainiert. Und da habe ich dann ein Bild von Brunetz gesehen und dachte, wow, was ist denn das für einer? Und habe natürlich die Bücher vom Jetzt gekauft und das nachtrainiert. Und so fing das dann halt alles an. Ne?
Weißt du noch, was so die erste Ernährungsumstellung war?
Ich habe mal eine ketogene Ernährung probiert.
Okay.
Hat aber nicht so geklappt.
Was war das damals? Mayonnaise mit Speck und Würstchen?
Ja,
oder?
Genau. Käse, ja. So Zeug, ja. Ja. Diese Anabole-Diät, ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß.
Mauro Di Pasquale. Der hat eine Metabolic Diet gemacht, Anabolic Diet gemacht und dann nochmal drei andere, die alle genau das gleiche waren.
Ja, genau.
Nur jedes
genau.
Mal einen neuen Namen und der Novagenics Verlag hat die ins Deutsche übersetzt.
Ja, genau, die habe ich gemacht.
Kann ich mich noch daran erinnern.
Ja, unter der Woche immer keine Kohlenhydrate, der Woche dann Vollgas, scheiße essen, ordentlich Wasser ziehen, guten Pumpe. Ja, das stimmt.
Nicht funktioniert, heißt, Körperfett ging nicht so weit runter.
Ah, ich habe einfach keinen Dampf gehabt. Körperfett ging schon runter, aber unter der Woche, das war eine Katastrophe. Also Montag, Dienstag ging noch durch den Fresstag und dann Leistungsabfall, tödlich. Das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Da habe ich auch so ein Forum dann rumgelesen und die meisten haben gesagt, das kann funktionieren bei Mädels, die wo wenig Muskelmasse haben. Wenn du ein bisschen Muskelmasse, ein bisschen Power bist, funktioniert das nicht so gut. Ja, und dann war das Ding für mich erledigt.
Wie lange hast du gemacht?
Schon länger, bestimmt 4-5 Monate habe ich schon probiert.
Ja. Okay. Dabei geblieben. Und dann erste Massephase?
Erste Massephase habe ich dann nach dem Buch Leistungsernährung für Kraftsportler von Christian irgendwas, da die Pläne gemacht. Da habe ich eine Massephase, bin ich ein bisschen dicker geworden. Und dann habe ich da auch mit den Formeln, wo da drin sind und die Ernährungsform, meine erste richtige Diät gestartet, wo ich dann auch sogar ein bisschen Bauchmuskeln hatte und gar nicht so schlecht aussah. Da habe ich dann noch ein paar Fotos gemacht. Ja, und die habe ich damals...
Hast du die Fotos noch?
Müsste ich gucken.
Die habe ich noch nie gesehen. Ich wäre interessiert.
Weil ich auch noch habe. Und ja, dann ging das Ganze mit Pitforce los. Da gab es dann auch ein Forum. Dann habe ich da ein bisschen mitgelesen. Viel gelernt vom Carsten, wo eben Bodybuilding-Freak ist, Liebhaber. Also ich kenne niemanden, wo so verrückt ist mit Bodybuilding wie er.
Pitforce für alle Zuhörer, die nicht wissen, was es ist. Im Endeffekt, du machst eine Reihe von Einzelwiederholungen. Du machst eine Wiederholung, machst eine Pause, machst wieder eine Wiederholung. Und
genau.
Das ist ein Satz pro Übung, pro Training.
Genau. Also wie so ein Cluster-Training kann man sagen. Ja. Du nimmst so ein Gewicht, wo du 10 Wiederholungen durchgängig schaffst und versuchst mit dem sozusagen 20 zu machen im besten Fall. Also wie eine Atemkniebeuge, einfach auf andere Übungen umgemünzt.
Wann hast du damit angefangen? 2005, 2006?
Sowas ungefähr, ja. Nee, war sogar ein bisschen später. War ein bisschen. Ah doch, 2005 müsste es gewesen sein, ja. Und
2007 war dann der erste
Bodybuilding. Da war der erste Wettkampf, ja. Da bin ich auch durch den Kaschen dazugekommen, weil da habe ich dann Bilder in das Forum hochgestellt, wo ich ein bisschen in Shape war. Und da hat er gemeint, ich soll mich bei ihm melden. Und das weiß ich noch. Dann hat er gesagt, naja, sieht nicht schlecht aus, ich soll ihn mal besuchen. Und da bin ich mit dem Kumpel ein paar Wochen später nach Bochum gefahren.
Er kommt von da oben.
Ja, ursprünglich aus Bochum.
Carsten Pützenreuther, der war der Pitforce entwickelt hat.
Genau.
Jetzt lebt er auf den Kanaren, richtig?
Ja, die sind jetzt aber gerade wieder da, weil seine Frau leider Krebs hat und die ist im Krankenhaus. Und da war das so ein Kellergym und ich laufe da rein und ich habe bloß gewusst, seine Frau ist IFB Pro Bodybuilderin. Ich konnte mir aber damals nichts drunter vorstellen. Und ich laufe da rein und sehe die trainieren. Die war ja auch zweifache deutsche Meisterin im Bankdrücken, dementsprechend Gewichte bewegt. Dann habe ich schon gedacht, toll, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Und da habe ich den Carsten dann kennengelernt, der mich dann durch so ein Training geführt und dann musste ich eine Badehose anziehen und mitten im Gym, wo alle Mitglieder außen rumlaufen, mich hinstellen und er hat mich dann angeguckt. Und dann hat er damals gesagt, okay, das sieht gut aus, ich hätte das Zeug auf die Bühne, denkt er. Und dann habe ich gefragt, ja, wann geht die Diät los? Ja, morgen. Und so ging das Ganze dann halt los. Ja.
Was hast du damals gewogen?
Da war ich noch Männer 2, also bis 80 Kilo. Wir haben zuerst gedacht, ich verliere sogar noch mehr Gewicht, aber hat dann doch für die zwei reicht. Ich glaube, mit 76, 77, sowas ungefähr war ich vom Gewicht her. Ja. Also war nicht so viel übrig.
Bisschen dünner.
Bisschen dünner. Aber hat gut funktioniert. Also im Württembergische war ich Zweiter, NRW war ich Zweiter und ich durfte dann sogar auf die Deutsche zur Quali.
Cool.
Ja, beim ersten Wettkampf.
Wie war die erste schlecht. Wettkampfsvorbereitung?
Hart. Richtig schön oldschool vom Kasten halt. Ne?
Wenig essen.
Wenig essen, viel Cardio, morgens immer Cardio.
Jeden Tag,
6 Tage die Woche. Am Ende ja, hat sie immer erhöht. Je näher der Wettkampf kam, desto mehr Cardio.
Stunde?
Am Schluss war es eine Stunde. Jeden Tag Posing-Training natürlich. was nicht so geklappt hat, weil ich das immer alleine gemacht habe oder meistens. Und dann, ja, das wurde auch öfters kritisiert bei den Wettkämpfen, meine ersten paar, dass ich ein bisschen krumm und schräg auf der Bühne stand. Aber war nicht so einfach. Essen viel Fleisch, viel Gemüse, bisschen Kohlenhydrate.
Kein Fett.
Relativ wenig Fett, ja.
Wie lange ging es? Drei Monate?
Das ging 3 Monate ungefähr, genau.
Und dann direkt in der Männer 2 recht gute Ergebnisse. Zweiter Baden-Württembergische, ja. Zweiter NRW.
Ja.
Und für Deutsche qualifiziert.
Ja, genau. Da war ich aber nicht unter den Top 6. Platz weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall nicht Finale. Ich weiß noch, bei der Württembergischen durfte ich dann am Wettkampftag so einen kleinen Brownie essen, so einen abgepackten, beste Brownie jemals in meinem Leben.
Mehr gab's nicht.
Nein. Nein, durfte ich schon ein bisschen Süßzeug, aber das war das Erste, was ich essen durfte. Das war dann schon wow. Explosion im Mund.
Wie sah dein Training damals aus?
Vierer-Split und ja, wie gesagt, nach dem Pitfalls. Also auch viel Grundübungen. Kniebeugen waren fast immer drin. Rücken war oft Kreuzheben drin, Klimmzüge. Bankdrücken.
Ja. Und dann hat es sich gepackt und ab da?
Ab da wollte ich noch mehr Wettkämpfe, noch mehr machen. Ja. Wir waren halt ein gutes Team. Da war noch Peter Beers, kennt vielleicht auch der eine oder andere.
Wie gehört, wer ist es?
In NRW, der ist sogar Weltmeister geworden jetzt bei den Senioren. Ja, auch Monster. Der war damals im Team dabei. Dann Mark, der sah aus wie Hulk oder sieht noch aus wie Hulk. So, stimmt, über 1,90 groß, riesig breit. Und dann noch Armin Memic, der war natural. Wir waren immer so ein Team beim Karsten, ja. Ja, war cool. Coole Zeit. Verrückt damals. Ich bin damals zum Training nach Bochum gefahren, hab da trainiert, essen und wieder heimgefahren.
Wie oft?
Nicht so oft. 4-5 Mal oder so schon, aber.
Ja. Also 6 Stunden Auto?
Ja.
Was war es damals? 1,5 Stunden Training? Stunde?
Sowas, ja. Dann essen und dann wieder heimfahren.
Ja. Am Wochenende.
Ich wüsste nicht, wie ich das heute noch schaffen würde, ja. Ich weiß noch, nach der NRW-Meisterschaft, da bin ich hochgefahren, habe dann beim Peter Beers schlafen können. Ja. Nächsten Tag war Wettkampf, dann habe ich noch gegessen und dann bin ich um 12 Uhr nachts noch heimgefahren. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber damals hat es mir nichts, da habe ich irgendwie gebrannt nach den Wettkämpfen, da war mir alles egal.
Ja. Und danach mehr essen, mehr trainieren?
Ja, ja. Deutlich mehr schwer geworden. Gerade durch das Pitfalls, weil mich Karsten noch mehr unter die Fittiche nahm. Und bei der zweiten Wettkampfsaison, da stand ich wieder ein bisschen krumm auf der Bühne, wie immer. Weil ich hatte damals zwar einen Coach im Studio, der mir das ein bisschen gezeigt, aber der war zu nett. Das war damals der Fitnessstudio im Haber, wo ich trainiert habe. Gerd Konzelmann hieß, der ist auch leider schon verstorben. Und der war auch im Schwergewicht. Der hat immer gesagt, sieh gut aus, sieh gut aus. Da war ich auf der Bühne und die haben gesagt, ich bin krumm und schief da. Und habe mich da bei der zweiten Saison Erich Beil angesprochen. Hat gemeint, alles gut, aber irgendwie, das läuft so nicht mit dem Posen. Und da bin ich einen Tag vor der Deutschen bei ihm vorbei, dann haben wir das Posing nochmal gemacht und dann danach habe ich dann die Zusammenarbeit so mit dem Erich angefangen.
Erich ist auch Stuttgarter Legende, war auch bei Weltmeisterschaft Zweiter war er?
Zweiter, Europameisterschaft Zweiter, ja.
Weltmeisterschaft war das, das war 15 Jahre her, oder?
So was ungefähr, ja.
Auch
Deutscher Meister. Powerhouse
Ludwigsburg.
Genau, eigenes Oldschool Hardcore Studio. Richtig schön.
Das heißt, du kennst auch Erich seit 10 Jahren jetzt?
Mindestens, ja.
Wenn du jetzt zurückdenkst so an die Anfangszeit mit dem Training, an die ersten Wettkämpfe und du dem Sven von damals einen Rat mitgeben würdest, was wäre so das eine?
Progressiver trainieren und mehr essen. Ich hatte früher mal ein bisschen Angst, so
fett zu werden.
Ja, das war schon so ein bisschen. Ich habe zwar gegessen, da bin ich dick geworden. Oh, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und halt dieses Progressive, diese Steigerung, diese Schwere, das hat ein bisschen gefehlt. Da war eher alles so ein bisschen, Instinktprinzip, Pump muss da sein und dann ist gut. Ja. Und das Training war nicht so schwer wie jetzt. Also viel mehr Wiederholung, viel mehr auf Pump eben. So die Schwereinheiten, die haben halt ein bisschen gefehlt.
Schwere Gewichte machen, schwere Muskeln.
Ja, das stimmt.
Und dann, wie ging es weiter? Dann die nächsten Wettkämpfe hier gemacht?
Genau, mit dem Erich zusammen. Ernährung ein bisschen, natürlich da Erich viel näher war, konnte ich dann Vorbereitung jede Woche zu ihm, also es war viel, viel angenehmer, weil er viel mehr die Feinabstimmung machen konnte. Und hat es schon deutlich besser funktioniert alles. dann ging es dann auch so mit der Masse langsam nach oben. Also wie jetzt bin ich kratze ich ja an der Marke von 90 Kilo. Wahrscheinlich werde ich es nächste Saison nicht mehr schaffen, unter 90 zu kommen. Schätze ich mal, ja.
Also quasi auf der Bühne 90.
Genau, jetzt, genau.
Wahrscheinlich auch Off-Season jetzt mit niedrigste Körperfett.
Mit dem Gewicht, ich wäre schon mal auf 110, aber das sage ich deutlich.
Ja. Bevor ein Afterburner. Bisschen mehr Hefeteig.
Ja, das sage ich deutlich fetter aus.
Und dann der nächste Schritt waren wir 2015.
Genau, da ging es darum, da habe ich mir überlegt, im Studio nebenher zu arbeiten, einen Trainerschein zu machen. Und da habe ich mit Erich drüber gesprochen, der hat gemeint, diese Trainer-B-Lizenzen, das ist nicht so das Wahre. Manche weiß ich eh schon durch die Bücher, da werde ich nichts Neues kennenlernen und ich soll zu dir gehen. Dann habe ich damals das erste Seminar oder das Program Design, wo ich besucht habe und habe ich noch gedacht, das kann nicht funktionieren. Ne? Zweier-Split, so wenig Wiederholung, wie soll denn das gehen? Und da gab es, glaube ich, die vorgefertigten Pläne von einem, ich weiß nicht, von wem das war.
Ja.
Ich glaube 16 oder für 16 Wochen, irgendwie sowas. Ja. Und dann habe ich einfach die Pläne durchgezogen in meiner Vorbereitung, weil Erich gesagt hat, mach einfach mal, wir gucken, was passiert. Und dann hat es so gut geklappt und dann habe ich halt die anderen Seminare gebucht und dann die Betreuung bei dir. Weil ich habe davor noch nie mit so wenig Volumen, also wenig Volumen war damals, bevor ich bei dir war, 6 Wiederholungen war es wenig. Jetzt ist 6 Wiederholungen schon fast wie Cardio.
Ja, da gab es auch eine oder andere Phase in den letzten Vorbereitungen, wo du über 6 Wiederholungen froh gewesen wärst.
Ja.
Meine deine letzten Pläne waren 8x8 Kniebeugen in 90 Sekunden.
Ja, das war nicht so schön.
Das sind wir weit entfernt von, ne?
Ja.
Ja. Am Anfang gerne, was ich auch gerne mache, ist am Anfang vollständige Pause und wenige Wiederholungen, um so ein bisschen eine Basis zu schaffen an Kraft. Und dann, je höher die Kraft und je fortgeschrittener Kunde, desto mehr wieder die höheren Wiederholungen, mehr Volumen, kurze Pausen. So als wie Supersätze, Giant Sets. Die haben wir auch jetzt die letzten 2, sogar 3 Jahre gemacht.
Ja, letzten 3 Jahre sogar. In der Vorbereitung haben wir eigentlich immer solche Sätze drin gehabt.
Ja. Das heißt, vom Vierer-Split davor war einer der Unterschied, dass du auf den Zweier-Split gegangen bist.
Zweier.
Deutlich mehr Fokus auf Kraft in den Grundübungen.
Ja. Genau.
Auch noch. Beste Kreuzheben war 280 vom Boden.
280 war das, ja.
Und Bankdrücken jetzt 140.
Nahtoderfahrung.
Selbst was interessant ist, ist ja trotz deinen 112,8, die du jetzt wiegst, machst du ja trotzdem noch Klimmzüge mit 35 Kilo Zusatzgewicht.
Ja.
Das ist auch, wie viele Bodybuilder machen Klimmzüge? Wie viele Bodybuilder machen Klimmzüge mit vollem Bewegungsradius?
Und Zusatzgewicht.
Und wie viele machen dann noch Zusatzgewicht?
Ja, das stimmt.
Deine Rückenentwicklung ist einer der Aspekte, wo ich sage, okay, da hast du den größten Fortschritt gemacht in den letzten 5 Jahren.
Ja.
Gerade der Fokus auf die Klimmzüge und das Kreuzheben.
Da haben mich auch viele, also muss ich auch sagen, bei den Wettkämpfen habe ich auch manche angesprochen, wie ich das mit dem Rücken gemacht habe. Was für geheime Übungen, so dass ich da besser geworden bin. Und ja, dann wurde es tatsächlich Fokus auf Klimmzüge. Glaubt man zwar nicht, aber es war sehr, sehr wenig Latzug drin. Vielleicht ein, zwei Pläne, das war's in einem Jahr. Und sonst war ich nur Klimmzüge und Kreuzheben.
Was ist die Grundübung, die du am liebsten machst?
Kreuzheben macht dir am meisten Spaß. Ja.
Kniebeuge?
Kniebeuge, ja, aber Kreuzheben ist mir lieber. Am besten 12 Sätze, 1 bis 3 Wiederholungen, 4 Minuten Pause dazwischen ist angenehm.
Das Essen hast du jetzt mittlerweile auch geändert, was ich immer ganz interessant finde.
Ja.
Ich hatte ja von ein paar Monaten Matthias Botthoff im Podcast und als er dann erzählt hat, dass er 11 Jahre am Stück 2 Kilo Fleisch am Tag, 30 Eier plus den Shake, das war dann schon für die einen oder anderen, da habe ich Feedback danach bekommen, so, das ist ja schon viel Essen. Ne?
Ja, also Essen muss ich auch sagen, ich esse deutlich, deutlich mehr wie vorher, also nämlich bei dir bin viel, viel mehr und ich bin nicht fetter geworden, sondern habe eher mehr Muskulatur aufgebaut und Kraft.
Mehr Essen ist wahrscheinlich einer der missverstandensten Aspekte des Krafttrainings, vom Muskelaufbau und vom Bodybuilding. Wie viel gegessen werden muss, die absolute Mehrheit unterschätzt es. Und für die wenigsten ist es auch noch einfach, sondern Essen ist Business. Runter damit.
Ja, also für mich ist auch Essen Arbeit, Training ist Spaß. Das ist doch nicht so. Wenn ich normal esse, bin ich ja auch bei 5.500, manchmal 6.000 Kalorien und das ist dann schon ein bisschen stopfen.
Wie sieht so ein Tag aus? Was ist denn zum Frühstück?
Also Frühstück, normal öfters mal entweder Eier, das sind schon manchmal 12 Stück, 14 Stück, je nachdem, 500 Gramm Hack oder Hamburger Patties oder sowas. Also viel, viel totes Tier. Und dann entweder Nüsse, Sonnenblumenkerne, sowas dazu. Und dann tagsüber habe ich dann meine 3 Portionen für die Arbeit. Da habe ich vom Prinzip immer basic verschiedene Gemüsesachen, ein bisschen Olivenöl, dann nehme ich Nüsse mit und dann habe ich entweder pro Portion 250 bis 300 Gramm Geflügel, also Pute oder Hähnchen oder halt Fisch.
Das ist quasi 3 Mahlzeiten während der Arbeit. Was interessant ist, über die letzten Jahre mit deinen Bildern, du bist ja auch etwas bekannter geworden für die, die mich folgen, und mehr als einmal kamen sie, ja Sven, der macht das ja hauptberuflich. So, wenn ich die Zeit hätte und so viel trainieren könnte wie er, dann würde ich auch so aussehen. Aber du arbeitest tatsächlich.
Ja, ich arbeite voll. Also ich habe 35-Stunden-Vertrag. Gut, im Büro muss ich dazu sagen. Mein Chef sagt da auch nichts, wenn ich während der Arbeit ab und zu was esse, einen Snack nehme. Und ich arbeite ja noch nebenher im Studio. Das kommt auch noch. Also Arbeit ist nicht so... Nicht mein Hauptberuf, der Sport, leider. Ich habe genug Arbeit nebenher.
Ja. Das heißt, tagsüber Büro und dann am Abend noch ein paar Mal die Woche im Studio als Trainer.
2-mal sowas, ja.
Das heißt, 3 Mahlzeiten tagsüber?
Genau, dann kommt ja normalerweise diese Mahlzeit vorm Training, wo ich ein paar Carbs nehme. Dann kommt noch ein Shake, dann geht es ab ins Training. Während dem Training dann,
was trinkst du für einen Shake vorm Training?
Im Moment sind es 50 Gramm Malto mit so 20 Gramm Aminos. Dann während dem Training habe ich dann nochmal 50 Gramm plus Aminos und nach dem Training 200 Gramm Malto plus ein Whey Shake.
Und der Shake ist nicht dein Abendessen, danach gibt es nochmal
was. Nein. Danach kommen noch 300 Milliliter Traubensaft und dann nochmal eine große Portion Essen mit Fleisch, Geflügel meistens oder Fisch, irgendwas Leichtes.
Wie viel Uhr trainierst du?
17 Uhr, 17:30 Uhr, sowas.
Das heißt, zu Hause bist du auf 19?
Ja. 19:30 Uhr. Je nachdem, dann wird gekocht, vorgekocht und dann ist der Tag auch schon fast vorbei.
Das heißt, du kochst einmal am Tag, am Abend für die nächsten Mahlzeiten, halt am Morgens das Frühstück noch ein bisschen zubereiten.
Ja, genau, Frühstück mache ich frischer, aber den Rest mache ich immer abends zuvor, weil sonst reicht mir die Zeit nicht.
Ja. Das ist auch so ein bisschen, viele denken, boah, wenn ich so oft teste, dann muss ich ja ständig kochen, aber mit ein bisschen Organisation.
Das geht, das macht ja jeder Bodybuilder eigentlich so, das funktioniert dann schon.
Ja. Und als motivierter Sportler, sowas wie Eiscreme, Kekse.
Gibt's schon ab und zu. Ben und Jerry Eis. So meine Schwachstelle. Das esse ich oft. Aber auch wenn ich mal unterwegs bin und ich Hunger habe, dann esse ich auch mal einen Döner oder sowas. Das ist schon nicht regelmäßig, aber rutscht ab und zu rein.
Gelegentlich. Und dann abends schlafen? Wann gehst du pennen?
Ich schaue immer so 11, sowas. Wenn alles gut klappt, um 11 Uhr. Ja.
Und dann schläfst du bis 7?
Nee, 6:30 Uhr. 6? 6, 6 Uhr ungefähr, ja.
Guter Schlaf, dein Schlaf hat sich auch entwickelt in den letzten?
Ja, Schlaf ist deutlich besser geworden, ja.
Was ja auch oftmals immer noch unterschätzt ist, für wer größer werden will, wird größer im Schlaf.
Ja, also ich morg auch, gut, ich mit 18, 19 habe ich noch den Schlafdefizit nicht so gemerkt, Wochenende Party und so, 4 Stunden Schlafen, Training lief. Wenn ich das jetzt machen würde, würde das Training definitiv nicht mehr so laufen. Also ich mag das dann schon, wenn ich wenig schlafe, dann läuft mein Training nicht so gut.
Ja. Wie sieht es aus mit Cardio?
Weiß nicht genau, was das ist. Nein, also Cardio-Off-Season mache ich gar nicht. Null. Ich habe eher das Problem, dass ich das Essen reinkriege, dass ich ein bisschen Masse drauf kriege. Wenn ich dann noch Cardio mache, dann müsste ich ja noch mehr essen. Das wird nicht funktionieren. Also. Ich
kann mich erinnern an eine Vorbereitung, als du die Vorbereitung gestartet hast, in der Hefeteigform. Da waren 6-mal die Woche Intervalltraining.
Ja.
Und jetzt die letzte Vorbereitung war dein Cardio spazieren gehen.
Ja, genau. Lockeres Laufen, ja. Genau.
Das heißt, Körperfett niedriger halten war auch ein Unterschied, der in den letzten paar Jahren.
Ja. Deutlich besser.
Wenn du so zurückdenkst von allen Trainingsprogrammen, du hast gemeint, Kniebeuge, 12x1, Kreuzheben, 12x1 bis 3, das ist ja ganz oben auf der Liste.
Das war ganz oben, weil ich da durch das Programm auch meinen Rekord mit den 280 geschafft habe. Deswegen hat es so Spaß gemacht. Und das Dog Crab finde ich gut. Ah. Das macht mir auch riesig Spaß. Ja.
was ja auch relativ ähnlich ist zu den Pitfalls.
Genau.
Relativ Großvolumen pro Satz, aber wenig Volumen insgesamt.
Ja.
Das ist relativ einfach von zu erholen. Dograp DCRP, Dograp Rest Pause. Im Endeffekt nimmst du ein Gewicht, machst 8 bis 12 Wiederholungen zum Maximum. Dann machst du 10, 15 Sekunden Pause mit dem gleichen Gewicht nochmal, wie viel Wiederholung wie geht, irgendwo 2 bis 6. Dann nochmal 10, 15 Sekunden Pause und dann nochmal so Wiederholung wie geht. Und dann ist es jedes Training entweder Gewicht hoch oder Wiederholung hoch.
Genau.
Was ist ganz oben auf deiner Liste von Programmen, die du nie wieder machen musst?
10x10 mag ich nicht so, weil Knie-Warring.
10x10 mit 3 Minuten?
Bei 3 Minuten ist okay. Wenn es bei 2 Minuten, wir hatten das mal mit 2 Minuten, da war das dann nicht mehr so okay. Also die Minute Pause, wo der fährt, ist schon mächtig. Ja. Danach fühlt sich es gut an. Extremer Pump in den Beinen, da können wir kaum laufen. Aber während dem Training ist es schon verdammt hart. Die ersten 2-3 Sätze sind so, na, das ist alles. Und dann fängt das Ding an zu rollen. Die letzten 1-2 Sätze geht so ums Überleben sozusagen. Das ist dann alles andere wie angenehm. Ja.
Das heißt, German Volume Training 10x10 machst du noch ungerner als Giant Sets?
Ja.
Okay. Ja. Das ist mir auch neu. Ich hatte mich, als ich jetzt im Februar in der Dombrei war mit meinem Kollegen Juan Carlos, der hat ja relativ lange Giant Sets gemacht, unter anderem Miloš Sarčev, der große Befürworter der Giant Sets ist, von diesen vielen Sätzen direkt in Folge ohne Pause, fast ein Jahr lang trainiert und haben uns auch darüber unterhalten und dann war auch so meine Frage, Giant Sets aktuell in deinem Training, sie sind nicht mehr drin, du hast damals wahnsinnig gute Ergebnisse gehabt, der war damals bei Mr. Universe, was ja so im Amateur-Bodybuilding-Bereich der Wettkampf ist, war mit 44, war er noch in der Top 8 und alle anderen vor ihm waren Anfang 20.
Okay.
Und er dann noch in richtig guter Form aufgelaufen. Da war definitiv beste Form ever. Und das ganze Giant-Set-Training, teilweise 15, 20 Übungen in Folge ohne Pause. Gerade für Beine ist es, die Lunge brennt. Und dann sein Punkt war, er will nie wieder in seinem Leben auch nur einen Trick seiner Giant-Sets machen. Er hat es knappes Jahr am Stück gemacht und zwar so, hat wunderbar funktioniert. Er gibt es auch noch Leute, die sich die Muskel aufbauen wollen, das Ganze ernst nehmen, aber er selber, er sagt, der einzige Zeitpunkt, wo er sich vorstellen kann, jemals wieder Giant Sets zu machen, ist für den Fall, dass er sich entscheidet, mit jetzt mittlerweile 51 nochmal irgendeinen Bodybuilding-Wettkampf mitzumachen, dann kann er sich vorstellen, ansonsten keine Chance, jemals wieder auch nur eine Einheit Giant Sets zu machen.
Also so Giant Sets habe ich ja nur einmal gemacht, wo er hier war.
Da waren es auch 12 Minuten Arme am Stück.
Und dann, das war genau, ein Satz waren 12 Minuten am Stück Arme. Ja. Aber das ist schon was ganz Besonderes, wenn du das noch nie gemacht hast. Das war schon krass, ja. Ja. Also da, wir haben die Arme noch nie in meinem Leben so wehgetan. Das hat wie so ein Kribbeln. Hat sich teilweise taub angefühlt. Also ganz, das ist ganz, ganz komisch.
Massiver Wachstumsreiz. Aber ich bin ja, wie du weißt, ich bin ein großer Fan von Giant Sets als fortgeschrittene Methode für Hypertrophie und auch gerade Miloš Sarčev, der ehemalige Profi-Bodybuilder, der das Ganze popularisiert, der hat ja auch einige Ergebnisse, Nachweise via Fotos, Unterschiede durch Giant Set Training, wo vor allem, was mich begeistert ist, wenn es so nicht diese Elite-Bodybuilding-Genetik, sondern mehr so durchschnittliche Genetik auf Bodybuilding-Niveau und wie er dann trotzdem hinbekommt, dass da tatsächliche Fortschritte da sind, also nachweisbare Fortschritte. Das gibt es ja doch, gerade in diesem Bodybuilding-Training und Bodybuilding-Vorbereitung, recht selten.
Ja, das stimmt schon.
Und da einige Beispiele, die da hat, wo da Leute auch durch so ein Giant-Set durchcoacht. Was man auch sagen muss, du brauchst den entsprechenden Trainer, der dich durch so ein Giant-Set durchcoacht. Jeder, der der Überzeugung ist, dass er sich selber da durchtrainiert, das wird nicht passieren.
Da braucht schon jemand, wo eine Peitsche schwingt. Also ich habe es zum ersten Mal von Miloš gesehen, diese DVD von Dennis Wolf.
Hungry Like a Wolf.
Ja, genau. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, aber dachte, okay, DVD gekauft, angeguckt, okay, das war's. Also ich habe das schon gar nicht versucht, das überhaupt irgendwie nachzumachen. Das war mir schon ein bisschen, zu viel.
Und man braucht natürlich auch, wenn du 18 Übungen in Folge machst, dann kannst du ja nicht mit einem Stapel von 18 Handtücher kommen und abends um 18 Uhr ins Studio einlaufen, erstmal Handtücher verteilen und dann 18 Maschinen besetzen. Ja. Da brauchst du auch ein bisschen, Gym, das das möglich macht. Oder halt ein paar weniger Sätze und dann eine entsprechende Planung, sodass das ganz gut funktioniert. Von den Giant-Sets, welche fandest du am angenehmsten? Welche Muskelgruppe?
Also ich habe ja nur Arme gemacht damals.
Ein bisschen Oberkörper hast du auch schon gemacht?
Ein bisschen war dabei, aber ja.
Primär Arme. Arme fand ich Beine sind ja für dich nicht so notwendig. Also kleine Oberschenkel hast du keine.
Nee.
Das heißt, für Beine haben wir es nie gemacht, weil nicht notwendig. Aber halt für Oberkörper, vor allem für Arme.
Ja.
Und dass die ein bisschen wachsen.
Das haben wir dann aber auch gesehen in der Vorbereitung, wo wir das dann ein paar Wochen mal gemacht haben. Da ging es dann schon, ja.
In Kombination mit recht viel Kohlenhydraten. Jetzt hast du ja 50 Gramm vorher, 50 Gramm während und 200 danach. Wenn ich mich richtig erinnere, war es damals ein Tick mehr.
Ja.
75, 300, so um den
Dreh. Ja, genau.
Hast du ja dann schon mal 54 Gramm Kohlenhydrate in Form von einem Shake rund ums Training.
Ja.
Plus dann den Reis, dann nochmal 100, 150.
Ja, ich glaube 150 waren es damals, ja.
Und dann danach nochmal den Reis, was auch 200 waren, 250. Ja, da bist du ganz schnell bei 750 Gramm Kohlenhydrate, nur rund ums Training.
Ja.
Das ist eine große Tankfüllung.
Das einzige Mal, wo wir das übertroffen haben, war bei diesem Messen's Strange Holiday.
Mit zwei Shakes am Tag.
Da durfte ich dann über 1,2 Kilo waren es, glaube ich, sogar in Kohlenhydraten. Das war auch richtig heftig.
Das hört sich nach Arbeit an.
Ja, das war auch Arbeit.
Für alle, die wenig Kohlenhydrate essen und denken, boah, so viel Kohlenhydrate essen, super.
Nein, das sagen immer ganz viele. Du hast ja voll gut, kannst voll viel essen und voll top, will ich auch können, aber viel essen können, viel essen müssen, ist immer so ein bisschen Unterschied. Na, wenn ich halt aufbauen will, ich muss es halt einfach essen, das ist dann schon ein bisschen Arbeit. Das ist ja nicht so außerhalb von der Komfortzone.
Schon mal gezählt, wie viele Bodybuilding-Wettkämpfe du insgesamt gemacht hast?
Nee, noch nicht. Ach, müssen bestimmt auf jeden Fall 15, sogar ein bisschen mehr, 17, sowas schätze ich jetzt mal.
Bodybuilding-Wettkämpfe haben sich auch in den letzten 10, 15 Jahren, seit ich das Ganze ein bisschen beobachte, deutlich geändert.
Ja.
Man ist ja auch so gefühlt, vor allem in Relation, deutlich weniger Bodybuilder und deutlich mehr diese Classic Bodybuilding, Muscle Model,
Mains Physik. Klassen sozusagen, ja, es ist schon so.
Deutlich stärker geworden.
Ja, also wo ich angefangen habe, da gab es Classic Bodybuilding gab es schon, dann gab es die Bodybuilding-Klasse. Und das war's für die Männer, mehr gibt's gar nicht. Und damals haben dann erstmal die Bikini-Klasse bei den Frauen eingeführt. Ja.
Jetzt hast du teilweise Bikini-Wettkämpfe mit 60, 70, 80 Mädels.
Ja, sehr, sehr, sehr viele, ja.
Wie ist das? Wie hast du das wahrgenommen die letzten 17 Jahre bei den Wettkämpfen? Weil du hast im Endeffekt da Wettkämpfe von damals gemacht, wo es Classic Bodybuilding und Bodybuilding gab, bis hin jetzt. Wie viele Kategorien gibt's? Je nach Verband.
Also ja, ist Verband unterschiedlich, aber ich schätze mal allein bei den Männern sind es 1, 2, 3. Wird noch unterschieden von der Größe her, vom Gewicht her. Keine Ahnung, ich schätze mal insgesamt über 10, denke ich schon.
Okay.
Also wenn du Bodybuilding Männer 1, 2, 3, 4, 5, dann hast du schon 5 Klassen. Dann kommt noch Physik, gibt es verschiedene Klassen. Dann Classic Bodybuilding, gibt es schon ein paar Klassen.
Und bei den Frauen ist auch viel mehr geworden.
Ja, wobei Frauen-Bodybuilding ja wegfiel. Wollen sie jetzt auch wieder einführen anscheinend, international. Also beim Mr. Olympia soll es wieder sowas geben. Da hat diese
die Nachfrage, oder?
Wings of Strange hat wohl den Olympia gekauft jetzt, so als Organisator.
Kenn ich gar nicht, was ist das?
Irgendeine Organisation, und die machen vornehmlich, haben die früher immer solche Frauen-Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Und die wollen jetzt wohl wieder einführen, dass es wieder Frauen-Bodybuilding gibt.
Ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten in Hawaii, und da ich der Weg von Stuttgart nach Honolulu ein bisschen länger ist, habe ich einen Stopover gemacht in Los Angeles und habe da 2 Tage quasi kurz Pause gemacht und habe dann 2-mal am Tag in Gold's Gym trainiert, und dann direkt am ersten Trainingstag ist da eine Frau reingelaufen. Nach einem Weilchen Nachdenken hat sich herausgestellt, das ist Iris Kyle. Okay. Diese mehrfache, wie oft hat die Mrs. Olympia gewonnen? 6, 8 Mal, sowas, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
häufig.
Ja, sowas.
Und das war also live das erste Mal, so einen großen Bodybuilder zu sehen. Ich weiß, das erste Mal habe ich einen Bodybuilder gesehen, da war ich 10., 11. Klasse. Der war damals 100 Kilo. Ich dachte, wow, ist der riesig. Ne? So das erste Mal sowas live zu sehen, da dachte ich, okay, wow, ein großer Mensch. Das erste Mal so einen Strongman zu sehen mit seinen 2 Metern und 160 Kilo war dann auf der FIBO. Und definitiv einer der Momente, wo ich es gesehen habe und dachte, wow, das ist Alien von einer anderen Welt. Da war Iris Kyle, die auch was, ein guter 1,70 Meter. Ich würde sagen, 90 Kilo. Ja. Körperfett 0,01%. Also nicht existent. Die war da mit Hidetada Yamagishi.
Ah, okay.
Einer der erfolgreichsten asiatischen Bodybuilder und auch ihr Freund, zumindest zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und der startet in dieser 90-Kilo-Klasse. Was ist das? 202?
212, glaube ich.
212 Klasse. Das heißt, er läuft auch rum mit gut 100 Kilo, 110 Kilo. Er sah leicht klein aus gegenüber ihr. Er sah auch leicht fett aus gegenüber ihr. Also wirklich, wenn du die beiden nebeneinander gesehen hast, sie haben auch mit gleichen Gewichten trainiert. Okay. Sie war Muskelentwicklung, sowas live bei einem Mann, ich kann mich nicht erinnern. Also okay. Quasi die Muskeldefinition, die Unterschiede zwischen den einzelnen Ellbogenbeugern, Trizeps, Schulter, Unterarme, das war so harte Einschnitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas mal live irgendwo bei einem Mann gesehen habe.
Okay, ja, ich habe die leider noch nie live gesehen. Bei mir war das mal so ein Ereignis, wo ich der Coleman, wo der noch aktiv war, das weiß ich noch, da war ich damals im besten Kumpel auf der FIBO und wir standen so vor der Showbühne und der läuft von hinten an uns vorbei. Und es war auch so ein Ding, boah, Mund auf und gucken, aber ich dachte, was ist denn das? Wie kann so ein Mensch aussehen? Ne? Wenn der Latt schon an den Seiten, das sieht aus, wie wenn der runterhängt. Und die Beine, da war ich auch kurz, boah, okay, mehr geht nicht.
Einer von den Momenten, ich hatte, was ist genau, über 10 Jahre her, da hatte ich Dennis James mal getroffen. Mhm. Das war bei so einem Seminar, das er da gegeben hat. Das war noch damals ganz lustig. Da war dann irgendwie 2 Stunden Fragestellen und danach gab es ein riesen Buffet mit Fleisch, Kartoffeln und so weiter. Und da war ich da dort, das war ganz unterhaltsam. Und der war da zwischen Wettkämpfen, hatte 100 Kilo gewogen. Das war recht unspektakulär. Und ein paar Jahre später war einer der wenigen Bodybuild-Kämpfe, die ich mir jemals live angeschaut habe. Das war Baden-Württembergische Meisterschaft. Da hat ein Trainerkollege hat da mitgemacht beim Classic Bodybuilding. Da bin ich da hin und da war da Dennis James Gastposing.
Okay.
Und dann hat er wohl da seine 270 Pfund an dem Tag gehabt, 121 Kilo auf auch einen guten 1,70 Meter. Ich habe den gesehen und dachte, ey, das ist ein Luftballon. Und dann habe ich kurz überlegt und dachte, ey, wenn er jetzt 270 ist und er teilweise über 300 Pfund gewogen hat, also nochmal 15 Kilo mehr, ja, wie sieht er aus mit 140 Kilo? Und, ne? Also diese 121 Kilo auf
1,70
Meter. 1,70 Meter plus minus. Das war auch so ein Moment in so einem Trainingsanzug. Ich kann mich jetzt noch erinnern. Lange Hose, lange Jacke. Und es war einfach nur alles rund und riesig.
Das denke ich mir. Ja. Kai Green war auch ziemlich beeindruckend auf der FIBO, wo der mal war. Den
habe ich nie gesehen. Ich war zweimal auf der FIBO, das ist beides mal gut 10 Jahre her.
Okay.
Einmal da an einem offenen Tagen und dann, als ich dann im Fitnessstudio gearbeitet habe, dann einmal an diesem Donnerstag, Freitag. Großen Unterschied hat es nicht gemacht. Nee. Damals war es eine ziemliche Freakshow und das, was ich die letzten Jahre beobachtet habe, ist das nicht weniger geworden.
Nee.
Ich kann mich nur erinnern, Phil Heath gesehen zu haben, der damals noch, was hat er damals noch gewogen, keine Ahnung, gut 100 Kilo. Und da habe ich daneben gestanden und dachte, boah, ist der klein. Insgesamt einen dicken Arm hat er gehabt, aber darüber hinaus, der war dann so komplett unspektakulär. Also das war dann live so, hat mich irgendwie im Gegensatz zu vielen anderen, wo ich dachte, wow, war das live okay, wow. Ja, der hat dann auch über die Jahre ein klein bisschen Muskel aufgebaut.
Ein bisschen, ja.
Wann warst du das letzte Mal bei der FIBO?
Das war vor 2 Jahren war das, ja. Relativ kurzfristig, weil da hatte Erich, ich glaube, Fahrräder gekauft und hat er gemeint, wenn ich alleine fahre, hat keinen Bock, ob ich mitfahren will. Und dann sind wir halt da kurz hochgedüst, ja. FIBO angeschaut, ja.
Und?
Aber ich fand es früher deutlich besser. Mehr Shows, dann früher in der Showbühne und war deutlich viel mehr los.
Ja?
Meiner Meinung nach, ja. Ja.
Da gab es ja auch ein paar Jahre, wo die FIBO so zum Festival wurde, wo dann Wochen vorher schon die Tickets ausverkauft waren.
Ja, wo. Das war das eine Jahr, wo die ganzen Jungs wie Karl S. und so in der eigenen Halle waren. Da war auch richtig viel los. Ja, genau. Ja. Da war ich auch ein bisschen geschockt. Du läufst in die Halle rein, Hölle los. Da waren die größte Menschenansammlung überhaupt. Und da stehen Leute auf der Bühne oben ohne und posen und denkst, oh gut, aber so sehen die in meinem Studio jetzt auch aus. Ich kann das bis heute nicht so ganz verstehen, den Hype. Ich bin da eher mal leistungsorientiert als so, ja. Für mich war das nicht so die Typen, wo ich da unbedingt ein Autogramm haben wollte. Ich habe die auch nicht alle gekannt. Und ich kenne die auch heute noch nicht so viele von denen. Das ist nicht so meins. Ja.
Aber sie haben trotzdem wahrscheinlich 2 Millionen mehr Follower als die meisten.
Ja, sicherlich, ja. Die
meisten Bodybuilder.
Ja.
Was ja dann auch zu einem lustigen Trend geführt hat, nachdem Markus Rühl sich so über die ganzen Fitness-YouTuber ausgelassen hat, ist er dann selber zum Fitness-YouTuber geworden.
Ja, stimmt.
Und macht das ja auch ganz unterhaltsam. Also Markus Rühl war von den Bodybuilding-DVDs, die es in den Anfangszeiten des Trainings da so gab, Ronnie Coleman, Jay Cutler, da war die als einzige Deutsche, was es groß gab.
Ja.
Da war Markus Rühl und Heiko Kalbach, The Berlin Wall.
Ja, genau. Kenne ich auch noch, ja.
Und dann gab es irgendwann mal eine Dennis-Wolf-DVD, aber so zwischendrin war definitiv die Markus Rühl-DVD nicht nur die eindrucksvollste, sondern definitiv auch die unterhaltsamste.
Ja, aber meistens ja nur ein bisschen Essen, Training, das war's. Bei Markus ist halt viel, viel private Sachen, wo du halt immer was zum Lachen hast. Ne? Ja. Das stimmt schon, ja.
Er ist auch ein gutes Beispiel davon, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie er damals trainiert hat, um dieser Riese zu werden. Es war mehr Essen und nochmal mehr Essen und mehr Scheiben auf die Stange und nochmal mehr Scheiben auf die Stange.
Ja, die Trainingsgewichte sind schon feucht. Ich glaube mit 240 Kilo oder so, Schrägbank oder Flachbank. Ja.
Flachbank weiß ich, hat er 280 gedrückt von dem, was ich gehört habe. Ja. Er hat wohl Frontdrücken in der Multipresse gemacht mit 210. Von Dennis James weiß ich, der hat Schrägbankdrücken 260 für 3 gemacht. Was okay. Auch, es gibt nicht viele Menschen auf dem Planeten, die jemals in den Bereich 260 auf der Schrägbank gedrückt haben.
Ja, denke ich mir.
Und die Trizeps, Schulter und Brustentwicklung hat dann da schon eine deutliche Sprache gesprochen. Kann mich auch noch erinnern, in einem der Markus Rühl-Videos, das war auch so beeindruckend, hat er über eine Tonne Beinpresse gemacht, ohne Kreuzband.
Stimmt, ja.
Also nach dem Motto, Oberschenkel ist stark genug, braucht kein Kreuzband, das geht auch so.
Ja, ja, stimmt.
Also die Bodybuilding-DVD-Geschichte ist auch komplett verschwunden.
Nee.
Gibt noch YouTube.
Da hört man auch nichts mehr, gibt es auch, glaube ich, gerade gar nichts mehr. Habe ich früher auch immer viel gekauft, damals gab es ja nicht so großartig YouTube. Gerade diese Battle for Olympia finde ich ganz ja, cool.
Als ich das verfolgt habe, jedes Jahr.
Ja, genau. Das sehen die halt alle gut aus. Sind ja alle so 4 bis eine Woche vorm Wettkampf, alle in Shape. Ja, natürlich schon krass. Und lauter verschiedene Athleten. Das
gibt es nicht mal mehr als YouTube-Serie, oder?
Ich weiß es nicht.
Einzelne Sponsoren machen was. Ja. Aber so dieser Einblick, damals war es halt so. Auch so, okay, wie trainiert er jetzt?
Ja, genau.
Und war dann schon interessant, dass halt doch diese plus minus 10, was waren es, 10, 12, 15, die es da immer gab, die haben dann doch schon teilweise sehr, sehr anders trainiert.
Ja, immer.
Das war auch das erste Mal, dass ich dieses DCRP, das Dog Grab Rest Pause Training gesehen habe, bei Dave Henry.
Ja.
Der, also auch in der DVD, dachte ich, okay, wie trainiert der? Hat er Riesengewichte bewegt. Ich kann mich noch erinnern, das war diese Hammer Strength Incline Press mit irgendwie 6, 7 Scheiben, 6, 7 20er pro Seite.
Auflage komplett voll. Ja. Und der ist ja auch nicht wirklich groß.
Nee, der ist da.
Kleiner Zwerg.
60.
Ja.
Ja, 60, 100 Kilo.
Ja.
Und dann da Riesengewichte, hat Curls gemacht, danach hat er DVD rausgebracht, hat Curls gemacht mit irgendwie 42,5. Ja. Das war dann schon beeindruckend. Diesen starken Bodybuilder gibt es auch nicht mehr wirklich. Das hat sich auch die letzten 10 Jahre hin entwickelt zu deutlich mehr Pumptraining.
Ja, ich denke, manche können das noch. Also ich weiß noch alte Trainingsclips von Rolly Winkler. Der hatte auch schon bei manchen Sachen richtig, richtig viel Gewicht gehabt. Aber ich weiß nicht, wie der jetzt aktuell, ich verfolge das ehrlich gesagt nicht mehr so, wie der jetzt aktuell trainiert. Aber früher hat er auch richtig Dampf, gerade auch bei Kniebeugen und so. Ja, der war auch einer von den starken Jungs. Oder ist einer von den starken Jungs.
Früher war das ja mehr oder weniger normal, gerade wenn man sich das Oldschool-Bodybuilding anschaut, was auch gern so eine Ära ist, die ich mir anschaue, was Trainingsmethodik angeht. Mhm. Da damals das Thema Trainingsmethodik, Trainingsplanung noch einen deutlich größeren Stellenwert hatte, sind wir nach und nach weniger geworden. Und heute habe ich von dem, was ich so beobachte, oftmals so ein bisschen das Gefühl, da machen wir was, machen wir einen Pump und dann wächst es schon.
Ja, teilweise kommt das einem wirklich so vor. Mhm. Ist schon so, ja. Also wo ich auch vom Phil Heath mal DVD angeschaut habe, wo der so ein bisschen trainiert, ein bisschen pusht, ein bisschen Klimmzüge und so. Und das war's. Es war wirklich ein bisschen enttäuschend. Also da war nichts so bis zum Vollgas, gerade so wie Markus Rühl, viel Gewicht bis zum Ende. Nee, das war eher so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Okay, und ich habe nur eine Stunde Zeit, bisschen pumpen. Oh, das reicht für heute.
Wenn die Genetik das mitmacht, dann reicht es. Es gibt am Ende vom Tag, es gibt in jedem Studio diesen einen, der ziemliche Scheiße trainiert, ziemliche Scheiße isst und trotzdem recht gut aussieht. Und das sind halt dann quasi bei Mr. Olympia dann die Top 10 auf der Welt, die dann halt trotzdem ein bisschen essen, ein bisschen trainieren. Und auch da immer, was Mr. Olympia mich immer fasziniert hat, ist der große Unterschied in Qualität zwischen Platz 1 und Platz 15.
Ja.
Das ist ja nicht eng beieinander.
Nee.
Das ist da oben die 1, dann vielleicht noch eine 2, 3. Dann kommen die nächsten 5, 6 und dann so ab Top 10 ist es so, ja.
Das sind dann schon Welten, ja.
Und das sind dann nichtsdestotrotz dann die Top 15, was Genetik angeht und dann das Training und die Ernährung on top.
Ja.
Verfolgst du das ganze Profi-Bodybuilding noch?
Nicht mehr so sehr. Also früher habe ich Miss Olympia auch immer live angeschaut, aber ja, es ist halt, ich fand auch diesen Miss Olympia jetzt nicht so.
Ich weiß gar nicht mehr, wer ist aktueller Champion?
Brandon Curry hat er gewonnen.
Okay, ja. Und mit dem habe ich mich auch mit Matthias im Podcast unterhalten, der auch nach Kuwait gezogen ist.
Ja, genau.
Und dort quasi mit 24-7 Full Service.
Seitdem hat er einen riesen Sprung gemacht. ja, das war schon. Also man hat immer gesagt, er hat die Genetik dazu, aber so ein bisschen die Masse, ein bisschen das Letzte hat gefehlt und das Leben in Kuwait ist ja auch richtig gut explodiert, ja.
Allein nur der Room Service, dass du ein Telefon hast, wo du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anrufen kannst und sagen willst, was du essen willst und die machen dir das. Das ist schon für die meisten Bodybuilder ein Riesenunterschied.
Ja, das stimmt schon, ja.
Dann noch ein Fahrer.
Besser geht's nicht.
Noch ein Gym, das ist im Endeffekt. Ne? Ich kann mich nur erinnern, als sie das Oxygen Gym aufgemacht hat und dann so dieses Gerücht gab, dass die einfach von jedem großen Hersteller, von der kompletten Linie, von jedem Gerät eins gekauft haben. Wo du dann auch damals so dachtest, boah, mal nach Kuwait trainieren gehen. So eine Art von Gym gibt es ja auch leider selten. Da war noch Gold's Gym mit das Beeindrucksvollste, was ich da gut fand. Die haben halt nicht einen Hersteller alles, sondern die haben halt von jedem Hersteller so ein bisschen 2-3 Sachen davon, 2-3 Sachen davon, ja. Und dann relativ gut ausgewählt. Gold's Gym Venice, das Flagship Gold's Gym ist ja auch noch plus minus das Einzige, das es gibt. Diese Gold's Gym war ja ein großes Franchise und es wurde vor ein paar Jahren verkauft. Ich war 2015 für ein paar Monate in den USA und damals wollte ich in einem Gold's Gym trainieren, habe geguckt und es gibt keins mehr. Hatte dann irgendeinen Blablabla Fitnessnamen und dann dachte ich, was ist jetzt los? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und quasi dieses Gold's Gym Franchise wurde verkauft, die es dann halt umgebrandet haben und quasi aus diesen Gold's Gyms mit einem anderen Brand quasi Gyms neu aufgemacht haben.
Ah, okay.
Weil dieser Gold's Gym Namen einfach, das hat nicht mehr so gezogen wie mal in den 80ern und 90ern. Und jetzt gibt es noch ganz wenige, ein paar werden wohl noch unter dem Namen privat geführt und dann gibt es im Endeffekt noch das Gold's Gym in Venice, wo auch wohl, wenn Arnold Schwarzenegger in L.A. ist, er morgens um 6 Uhr anzutreffen ist und trainiert.
Ich war auch mal im einen, aber es war in Ägypten.
Die waren recht gut vertreten.
Ja.
Wir haben auch hier in Deutschland gibt es ein bisschen mehr. Das hier oben bei uns im Stuttgarter Westen war ja wohl auch kurz Gold's Gym oder so, hat mir irgendjemand gesagt. Und dann wurde es auf Powerhouse umbenannt.
Okay, also ich kenne es nur als Powerhouse.
Powerhouse gibt's ja ein paar hier, Gold's Gym. Weniger, aber der Gold's Gym Name, der wahrscheinlich mit den Gold's Gym T-Shirts, die in den letzten Jahren wieder recht beliebt waren, einen größeren Treffer genannt als mit dem Gym-Konzept.
Als mit dem Gym selber, mit dem Namen, ja, das denke ich schon, ja.
Ja. Und auch von der Klasse, Größe her, das war echt so ein Gym, wo ich im Nachhinein sagen muss, das war ein gutes Konzept, das hat ein bisschen einen alten Flair und du hast halt, wenn du so ein großes Gym hast, ein paar ältere Maschinen, dann so die Klassiker, Plate-Loaded, Hammer-Strength, und dann halt von neueren Herstellern immer so 2, 3, 4 Maschinen und dann mehrere Räume, mehrere Kurzhantel-Racks von ganz kleiner Kurzhantel bis ganz großer Kurzhantel.
Mhm.
Und dann eine recht variantenreiche Spielwiese.
Wo man alles mal probieren kann.
Ja, dieses Firehouse-Café direkt um die Ecke.
Ja, das kenne ich natürlich auch.
Was ja essenstechnisch das dem Ganzen da auch ganz gut entgegenkommt.
Ja, das ist optimal. Also ich finde auch ja die Gyms, wo verschiedene Geräte haben, finde ich deutlich besser, wie die, wo nur eine Linie haben.
Es gibt keinen einzigen Gerätehersteller, der jedes Gerät gut macht. Ja. Es gibt selbst die wirklich konstant einen guten Job machen, die haben immer noch ein paar Geräte dabei, wo halt dann doch jemand sich nicht so oder jemand, der Praxiserfahrung hat, sich nicht so viel Mühe gegeben hat oder ne, ja, nicht so lange dran gefeilt hat, dass das Gerät wirklich passt. Und dann gibt es natürlich auch den ein oder anderen Gerätehersteller, wo man relativ schnell sieht, dass die Konstrukteure in dem Leben noch nie trainiert haben.
Ja, stimmt allerdings. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich fand früher die David-Geräte fand ich richtig gut. Ah, die hatten wir im alten Studio.
Die waren Was war dein Favorite Gym, in dem du je trainiert hast?
Müsste ich überlegen. Also von der Stimmung her und von der Atmosphäre auf jeden Fall eher Powerhouse in Ludwigsburg beim Erich, weil es eben relativ viele Wettkampfathleten da sind und da kann man auch laut sein und dreckig und so. Das interessiert da niemand. Laute Musik, alles optimal. Also da, bei sowas fühle ich mich halt wohl. Also eher so hier leistungsbezogenen Studios. Ja.
In dem Studio, in dem du jetzt gerade trainierst,
ja.
Wenn der Chef dich fragen würde, welche eine Maschine, Sven, mein Budget, welche eine Maschine sollen wir kaufen?
Welche eine einzige Maschine, okay. Die Donkey Wadenhebemaschine fand ich ganz gut. Ja. Die habe ich bis jetzt auch nur beim Erich im Powerhouse gesehen.
Und das Powerhouse hier oben im Stuttgarter Westen hat auch eine.
Die auch. Ja. Ja,
aber sonst gibt es ganz, ganz wenige Gyms,
nee,
die Donkey-Wadenheben haben.
Ja, finde ich die beste Wadenmaschine überhaupt. Also ich spüre die Waden bei keiner anderen Maschine wie bei der. Das ist,
Pre-Stretch.
Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum es die nicht öfter gibt.
Ich habe es auch seltenst gesehen. Es gibt ja das berühmte Bild von Arnold, wo er quasi die Donkey-Wadenposition einnimmt.
Ja, genau.
Und dann quasi vorgebeugt ist und dann ein paar seiner Trainingspartner ihm auf den Rücken sitzen.
Genau, genau.
Und er da so Wadenheben macht.
Genau. Und die, ich weiß auch nicht genau, wie die richtig heißt, diese Reverse Hyper Extension von ja.
Westside Barbell.
Genau, die habe ich ein paar Mal probieren dürfen. Du hast hier auch sowas.
Ja.
Und die finde ich auch genial. Hatten wir sogar mal bei uns im Studio. Die Leute haben auch nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen und haben da ihre Flaschen halt abgestellt. Und dann hat leider der Chef vom Studio, wo ich jetzt gerade bin, also das war noch vor meiner Zeit, hat er die in eine CrossFit-Box verkauft.
Okay.
Also wir hatten die sogar da, aber da hat halt keiner dran trainiert, weil keiner genau wusste, ja, wie es geht. Da? Und dann haben sie halt
Handtuch also drauf, Flaschen drauf. Besten Maschinen Rücken.
Ja.
Ich hatte auch lange eine, ich hatte 9 Jahre auch eine. Und jetzt, dadurch, dass das Studio ein klein wenig umstrukturiert wurde, ein paar Matten für Jiu-Jitsu und jetzt diese kleine Podcast-Studio-Ecke, da musste ein bisschen was raus. Und da habe ich dann unter anderem die Reverse Hyper.
Alright, das war's für den ersten Teil des Gesprächs. In der nächsten Folge folgt der zweite Teil.